Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Sie haben in jedem Falle richtig gewählt. Hier ist der Deutschlandfunk, hier ist der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp am Mikrofon. Kommen Sie rein, machen Sie es sich bequem. Für den Rest sorgen wir. Die Reisenotizen im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir werden Sie gleich nach Helgoland bringen. Sie wissen ja, Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel. Und auf Helgoland gibt es Brutvögel, die sich sonst eigentlich nur in Skandinavien oder Großbritannien finden lassen. Allein die Namen sind für mich schon eine Herausforderung. Trottellumme, Tordalk, Eissturmvogel, Basstölpel und Dreizehenmöwe zum Beispiel. Und den einen oder anderen von diesen gefiederten Freunden, den werden wir auch gleich hören. Das sind Aufnahmen, die im Radio eigentlich extrem selten oder überhaupt nicht zu hören sind. Also gleich geht's nach Helgoland. Was haben wir dann noch? Radwandern durch die Eifel. Das Wetter eignet sich dafür. Das ist eine stille Tour, die wir Ihnen dann vorschlagen. Nach den Nachrichten, also so um 10 nach 12, 13 nach 12, wandern wir mit dem Deutschlandfunk. Ich erkläre nochmal, was sich dahinter verbirgt. Jedenfalls werden wir etwas erfahren aus dem unteren Saaletal, wo eine große Gruppe von Deutschlandfunkhörerinnen und Hörern gerade spazieren geht und wandern geht. Dann noch der Nordosten Thailands, eine Plantage, auf der man dieses Work-and-Travel-Programm durchführen kann. Und am Schluss nochmal Naturbeobachtungen im Müritz-Nationalpark. Am Freitag war ja Tag der Parke und wir werden im Müritz-Nationalpark das ein oder andere beobachten. So, Musik. Turch heißt hier dieses Stück. Ein plattdeutsches Lied über das Heimweh. Der Sänger kommt von der Halbinsel Eiderstedt und er bereitet uns den Weg nach Helgoland.
Lachet Land von Diegen umgehen, Sommer wie Winter sind Wolken am Himmel. Du kannst riewis, wenn das bliff jemals so, das hört du einfach taub. Will nur in der Ferne kommt, glaub ich von hier, heftig nur voll und bin mit der Latschier. Vor Richtung Süden, ich hoffe, das hält, bloß weg von Eiderstedt. in der Stadt, die mir gefällt. Liegt nicht, wie sagt man, am Arsch der Welt. Hier tobt das Leben, das ist, was ich will. Und es wird auch nie ganz still. Unerkannt gehe ich durch die Stadt. Und niemand fragt mich, hoch Heidi dat. Man lässt mich in Ruhe, jeder geht seinen Weg. Einer grad, der andere schräg. Arbeit hab ich, die nicht immer Spaß macht. Aber was soll's, denn Bargeld lacht. Leute, mit denen ich einen drauf machen kann, man trifft sich dann und wann. Plötzlich habe ich das Verlangen, rauszukommen aus dieser Stadt. Ich hab die Stadtluft satt. Sitze mit einem Freund im Café, sagt er zu mir, er fährt an die See. Mich packt die Sehnsucht nach so vielen Jahren. Ich sag, lass mich mitfahren. Den Moment wirk sich, nun bin ich zurück. Da des Glicks, nur den Eiderbrüch. Ich stieg und Auto für mich wieder jung und schmeck das Zoll auf mein Tung. Schied auf der Grundstadt von Schallig-Dor, dat ward mi mit ein Sinnenchlor. Hier höre ich Kern und dat is, was ich wählt. Ich hör nur eine State. Ich hör nur eine State.
Ja, und in der Zwischenzeit sind wir zum Beispiel von Cuxhaven mit der Personenfähre hinausgekommen, hinauf nach Helgoland. Schon gesagt, Deutschlands einzige Hochseeinsel, ein Archipel aus hoch über dem Meer aufragenden rotem Sandsteinfelsen und der östlich vorgelagerten Düneninsel mit weiten weißen Sandstränden. Wer das schon mal gesehen hat, wird es nicht vergessen. Helgoland ist ein Mekka der Vogelkundler. Da muss man mindestens einmal im Ornithologenleben gewesen sein. Anselm Weidner, mein Kollege, der nimmt uns mit auf ornithologische Streifzüge auf der Insel, jetzt in der Zeit des Frühlingszugs der aus dem Süden zurückkehrenden Zugvögel.
Dies Gekreische, schrille Gezeter, als müssten sich Seevögel gegen die Lautstärken des Meeres behaupten. Hier an den roten Klippen der Lummenfelsen an der Nordspitze Helgolands. Die Felskuppen sind weiß von Basstölpel und Dreizehnmöwenkolonien. Auf Klippensimsen drängeln sich tausende brütende Trottellummen dicht an dicht, aufrecht wie kleine Pinguine, weiß vorne, grauschwarz der Rücken. Tölpel mit Flügelspannweiten bis 2 Meter kreisen im Aufwind, stürzen sich im nächsten Moment senkrecht ins Meer, um nach Fischen zu tauchen. Möwen segeln elegant im blauen Himmel.
Sie können ja sehen, hier ist einiges los und wir haben hier insgesamt 5 verschiedene Arten sitzen. Das ist einmal der Basstölpel, das ist der mit dem gelben Kopf und dem weißen Gefieder, sitzt relativ dominant oben auf dem Felsen drauf. Dann haben wir noch die Trottellumme, die können Sie hier unten in Bändern sitzen sehen. Dann noch die Dreizehnmöwe, so weißer Kopf, graues Gefieder. Den Tortalk haben wir auch noch. Hat ein ganz schwarzes Gefieder. Und dann gibt es noch den Eissturmvogel. Den suchen wir gleich mal.
Diese 5 Arten kommen, so die Vogelführerin, in Deutschland nur auf dieser Insel vor. Scharen von Tierfotografen drängen sich mit ihren riesigen Teleobjektiven auf den Felsvorsprüngen. Aus nächster Nähe können sie hier die Fotos ihres Lebens von den ornithologischen Attraktionen Helgolands schießen. Einer zeigt auf seine jüngsten Ergebnisse auf dem Display seines Apparats.
Und dann gibt es auch immer wieder die Szene, wo der, ich glaube, das muss auch das Männchen sein, dass er immer so nach oben guckt. Das muss ein Imponiergehabe sein. Den Schnabel direkt in den Himmel gestreckt. Hier.
Ortswechsel.
Habt ihr einen Vogel oder?
Ein Sperber.
7-mal am Tag, 365 Tage im Jahr, treiben Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland im Fanggarten alles, was da fleucht, in die sogenannten Helgoland-Reusen. Eine vor 100 Jahren hier entwickelte, inzwischen weltweit eingesetzte Fangvorrichtung an Vogelzugstandorten. Die gefangenen Vögel werden vermessen, beringt und wieder freigelassen. Über 1 Million Vögel wurden hier inzwischen beringt und 434 Arten identifiziert, ein europäischer Rekord. Mit Jochen Dierschke, Leiter der Vogelwarte, bin ich unterwegs in einer Busch- und Wiesenlandschaft auf dem Helgoländer Unterland.
Hier zieht zum Beispiel eine Schafstelze durch. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel mal richtig Vogelzug. Das sind Singvögel, die durch die Büsche praktisch jetzt, das ist der nordöstlichste Punkt der Insel. Und hier staunen die sich und dann überlegen sie sich, ob sie abziehen oder nicht. Das waren wahrscheinlich überwiegend Fittisse, wenn die so vorbeizischen.
Schafstelze und Fittislaubsänger sind Transsaharazier. Helgoland liegt weit weg von der Küste auf der Flugroute Afrika-Skandinavien von Südwest nach Nordost und ist im Frühjahr und Herbst ein wichtiger Rastplatz für hunderttausende Zugvögel, um nach oft 5000 Kilometer Flug auszuruhen und Nahrung für die letzten paar hundert Flugkilometer zu finden.
Jetzt kommen mehr die Arten, die südlich der Sahara überwintern und später ziehen, die Insekten fressen. Das sind Arten wie Gartenrotschwanz, Fittis, Trauerschnepper, Grauschnepper. Jede Jahreszeit hat hier sein eigenes Artenspektrum, also auch seine eigenen Reize. Wir haben eigentlich 365 Tage im Jahr Vogelzug.
Kälte und Gegenwind aus Nord sorgen gerade dafür, dass nur wenige Vögel durch die Insel ziehen. Aber immer wieder gibt es erstaunliche Überraschungen. Ein paar Beispiele.
Vögel verfliegen sich auch gerne mal und das ist eigentlich das, weswegen wir die hohe Artenzahl haben. Das berühmteste ist im Moment der Schwarzbraunalbatros, der eben jedes Jahr hier vorbeiguckt in der Kolonie seit 7 Jahren jetzt. Also er bleibt offensichtlich auf der Nordhalbkugel und kommt dann immer im Sommer nach Helgoland und Sylt. Wir haben eben auch sehr kleine Singvögel, die praktisch nur östlich vom Baikalsee brüten, wie zum Beispiel der Goldhähnchenlaubsänger, so klein wie ein Goldhähnchen, verfliegt sich aber mal eben 5000 Kilometer. Auch Vögel aus den Steppenlandschaften Asiens, also der Wüstensteinschmetzer zum Beispiel oder die Wüstengrasmücke.
Der Ausnahmegast Schwarzbraunalbatros ist eigentlich auf der Südhalbkugel, vor allem den Falklandinseln, beheimatet. Von den fast 300.000 Helgoland-Touristen im Jahr sind es schätzungsweise 10%, die oft Jahr für Jahr der Vögel wegen auf die Rote Insel in der Deutschen Bucht pilgern. Auf der Fähre von Cuxhaven.
Mittlerweile mein 13. Mal auf Helgoland. Es gibt ja kaum eine Insel, wo man seltenere Arten sehen kann. Zum Beispiel aus dem letzten Jahr die Wüstengrasmücke und auch Bart- und Dunkellaubsänger. Und jetzt für mich zum ersten Mal dieses Jahr Frühjahrserlebnis besetzte Brutfelsen, bin ich auch mal gespannt.
Es ist einfach total faszinierend, so nah an die Seevögel zu kommen. Und zum anderen ist es natürlich dieser Kitzel, immer wieder auch was Seltenes entdecken zu können. Ja, man hat jeden Tag so einen Nervenkitzel rauszugehen und zu sagen, ich kann was entdecken.
Ja, und zu entdecken gab es, wie wir gehört haben, allerhand. Anselm Weidner hat sein Mikrofon scharf gestellt und uns die Vogelstimme näher gebracht. Danke dafür. Wir bleiben noch ein wenig auf der Insel. Ich möchte Ihnen nochmal die Stimme von Sonja Mangeldorf zu Gehör bringen. Sie ist die Sängerin des Duos Nocti Luca. Helgoländerin ist sie durch und durch. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Im Oktober waren wir dort auf Helgoland, haben eine Sendung von dort gesendet und da hat sie durch das Programm begleitet und dieses Lied gesungen. Das ist also eine Aufnahme, die wir selber damals gemacht haben, live. Ideal Insulaner und setzt sich damit auseinander, wer darf sich eigentlich Helgoländer nennen. Also wir hören Sonja Mangeldorf von Nocti Luca.
Was ein Helgoländer ist, das ist schwierig zu ergründen und mit Logik nur und List nach und nach herauszufinden. Sind nur Helgoländer die, welche schon seit Generationen ungemischt wie Rassevieh auf der roten Klippe wohnen? Ist ein Helgoländer der vom Festland hergekommen und sich auf dem Fels im Meer eine Inselfrau genommen? Stempelt eine alte Tracht mit den grün-rot-weißen Bändern, die Mädchen schöner macht, Fremde schon zu Helgoländern? Manche Definition ward gefunden und bekräftigt. Herzoge und Fürsten schon haben sich damit beschäftigt. 1695 sprach Herzog Friedrich IV., welcher unsere Insel nach seines Vaters Tod regierte.
Jeder, der als Christ getauft, ob er hoch sei oder niedrig, und an Inselbürlot kauft, gilt als Helgoländer Friedrich.
Die Erklärung galt hinfort, war sie auch stupid und einfach, weil auf eines Herzogs Wort niemand Kontra gab und reinsprach. Uns indes befriedigt sie keineswegs in dem Bestreben, für den Helgoländer die typischen Züge anzugeben. Wer das Meer liebt und den Wind und die steilen Klippenränder, die so karg bewachsen sind, ist noch lang kein Helgoländer. Auch wer Helgoländisch spricht, ist noch nicht ein Insulaner, denn die Sprache derb und schlicht lernt sogar ein Indianer. Aber wer die Freiheit liebt, wer das Maß liebt und die Mitte, jedermann das Seine gibt, freundlich nach gewohnter Sitte, wem die Welt ein Eiland ist, klein und leicht zu überschauen, wer die Erde irdisch misst, ruhig und mit Selbstvertrauen, wer nicht nach Millionen strebt, aber auch nicht gerne bettelt, wer das Leben heiter lebt und es nicht zu sehr verzettelt, wer die Menschen menschlich sieht, ohne Orden und Gewänder, weder Gott noch Menschen flieht, ist ein Musterhelgoländer. Die jedoch, die fort und fort nur nach Gold und Orden rennen, sollte man nach Friedrichs Wort Bülot Helgoländer nennen. Dahingegen sollten die, die auf Gold und Orden ohne Scherz und Ironie Ehrenhelgoländer heißen.
Sonja Mangeldorf von Nocti Luca. Wir kommen in der Eifel an. 5300 Quadratkilometer groß ist sie. Gehört zu den Teilen des rheinischen Schiefergebirges, dessen Fortsatz in Belgien und Luxemburg die Ardennen bilden. Einen Teil der Eifel bildet die sogenannte Vulkaneifel. Die Region ist heute übrigens immer noch vulkanisch aktiv. So, das ist die Umgebung, in der wir Radwandern wollen. Das ist ja eine Möglichkeit, sich fortzubewegen für Menschen, die es gerne etwas ruhig haben. Mäßige Steigungen sind zu bewältigen, aber dann wird man sich sehr wohl fühlen, besonders in den Flusstälern der Eifel, beispielsweise auf dem Ruhrtal-Radweg oder auch auf dem Kühltal-Radweg, einem Nebenfluss der Mosel, der im Süden nahe Trier endet. Mein Kollege Gerd Michalek hat sich auf beiden Radwegen umgeschaut. Sie sind per Bahn gut von den rheinischen Metropolen aus erreichbar.
In knapp 40 Minuten erreiche ich vom Kölner Hauptbahnhof aus die Stadt Düren. Ich packe mein Rad aus dem Zug und lasse den Stadtlärm nach wenigen Kilometern hinter mir. In Kreuzau finde ich die Ruhr, die sich durch eine flache Flusslandschaft schlängelt, und ich sehe eine Steilstufe. Allmählich wird das Ruhrtal enger, der Weg führt teilweise an Felsen vorbei. Schmal und holprig, dann wieder breit und asphaltiert, meist leicht ansteigend. Ich erreiche die biologische Station Niedeckenbrück, wo mir Lutz Dahlbeck die Tierwelt der Ruhr erklärt.
Wenn man jetzt erstmal sich nur in Anführungsstrichen auf die Ruhr bezieht, ist so eine Art, die man wirklich gut beobachten kann, die Wasseramsel beispielsweise, die ja ganz, ganz typisch ist für solche Fließgewässer wie die Ruhr, ist der einzige Singvogel, der wirklich tauchend seine Beute fängt und deswegen also an Fließgewässer gebunden ist. Und die kann man hier eigentlich sehr schön beobachten, und zwar eigentlich durchs ganze Jahr. Vor allen Dingen, wenn man als Fahrradfahrer mal auf irgendwelchen Brücken stehen bleibt und schlichtweg mal 5 Minuten wartet.
Der Radweg wechselt ab und an die Ruhrseite, dank vieler Fußgängerbrücken. Unter ihnen schwimmen ein paar große Forellen. Im Fluss finden sich auch Biberspuren.
Biber gibt es an der gesamten Ruhr, kann man sagen. Quasi von der Quelle bis zur Mündung in die Maas. Und auch hier im mittleren Ruhrtal. Und die Spuren kann man natürlich auch sehen. Das sind dann insbesondere benagte Bäume oder angenagte Sträucher und Ähnliches. Dämme, die die Biber ja traditionellerweise bauen, bauen sie in der Ruhr natürlich nicht, die ist zu groß.
2 Kilometer vom Radweg entfernt thront hoch oben auf dem Ruhrtalberg Burg Niedecken. In der Nähe leben Greifvögel. Ihr Revier sind vor allem die Buntsandsteinfelsen.
Das sind ja schon sehr mächtige Felsformationen hier für den Mittelgebirgsraum. Und die werden besiedelt unter anderem eben auch von Uhus. Wer hier abends oder nachts unterwegs ist, das kenne ich auch, wenn ich hier mit dem Fahrrad manchmal unterwegs bin, der kann auch Uhus hören durchaus. Und zwar an verschiedenen Stellen im gesamten Ruhrtal kann einem das passieren. Typischerweise so im Herbst, also Oktober, November ist so eine Zeit, wo man öfter Uhus abends rufen hört. Oder eben auch im Frühjahr dann. Wanderfalken brüten in der Umgebung des Ruhrtals erfolgreich seit einigen Jahren. Also im Ruhrtal brüten zum Beispiel Rotmilane hier in diesem Abschnitt oder Schwarzmilane brüten hier, die man auch regelmäßig sehen kann. Und was hier auch gelegentlich auftaucht, natürlich eher so ein klein bisschen sensationell ist für die Region, sind solche Arten wie Schlangenadler, den man hier schon gesehen hat, auch mehrmals, oder auch Gänsegeier.
Dahlbeck hat noch zwei Tipps für den Radweg. Zunächst die Warnung, dass es das folgende Radwegstück südlich von Niedegen in sich hat. Mit satten 15% Steigung über ein paar hundert Meter Weg. Und er rät, die Augen oft auf den Weg zu richten.
Was hier in der Region relativ häufig vorkommt, sind überfahrene Reptilien, also Schlangen, die hier von Fahrradfahrern überfahren werden. Das ist mir selber fast auch schon passiert. Also das geht ganz schön schnell. Manchmal liegen die einfach rum und im ersten Moment bemerkt man das gar nicht.
Heute jedoch lassen sich weder Kreuzotter noch Ringelnattern auf dem Weg sehen. Dafür entdecke ich nach weiteren 12 Kilometern den malerischen Ort Heimbach mit einer imposanten Burganlage aus rötlichem Stein. In Heimbachs Bahnhof treffe ich René Wiskott vom Ruhreifeltourismus.
Es ist schon so, dass sie dann auch die Strecke gegen den Strom gefahren sind. Machen die wenigsten. Also die meisten fahren wirklich mit dem Fluss. Aber gegen den Strom muss man schon ein bisschen Kondition mitbringen. Tourenrad ist schon zu empfehlen. Für die, die es so ein bisschen mehr genießen wollen, natürlich mittlerweile mit dem E-Bike unterwegs sein. Das ist, glaube ich, die entspannteste Variante und die, wo man rechts und links am meisten noch mitbekommen kann. Der Ruhrhofer Radweg hat für uns als Grenzregion natürlich den ganz großen Charme, dass er durch drei Länder führt. Mit dem Beginn in Belgien im Hohenfenn, dann ein relativ großes Stück im Westen Nordrhein-Westfalens mit den Altstädten Monschau, der Papierstadt Düren und dann rüber nach Romont in den Bereich der Ruhr-Maasmündung.
Nach meiner Tagestour im Ruhrtal starte ich am nächsten Tag erneut von Köln aus mit dem Zug in Richtung Kühltal und steige nach gut einstündiger Fahrt in Dahlem aus. Auf knapp 500 Höhenmetern liegt das obere Kühltal. Ähnlich wie beim Ruhrtalradweg führt der Weg nicht immer nah am Fluss entlang, sondern schlängelt sich oft holprig durch hübschen Mischwald über einige Anhöhen. So kommen schnell einige hundert Höhenmeter zusammen. Wen das zu sehr ermüdet, kann alle 6 bis 8 Kilometer einen Bahnhof ansteuern, um mit dem stündlich fahrenden Eifel-Express Etappen zu überspringen. Zunächst halte ich in Bürgel, einem hübschen 500-Seelendorf, und stärke mich mit Kuchen im Gartenlokal von Erwin von der Mühle. Stolzer Besitzer vieler Mühlenanlagen.
Der Grundstein ist eine Getreidemühle aus dem 13. Jahrhundert und eine Sägemühle aus dem Jahre 1917. Und ich habe mir hier auf diesem Gelände 5 voll funktionsfähige Mühlen angeschafft, habe insgesamt 17 historische Gebäude hier auf dieses Gelände gebaut.
Der gelernte Sanitär- und Heizungsfachmann hat sein Hobby zum Beruf gemacht.
Nachdem ich die Getreidemühle restauriert habe, bin ich irgendwo in einen Wahn geraten, habe mir dann zuerst mal ein Backes angeschafft. Die nächste Aktion war tatsächlich die Senfmühle gewesen, dann kam eine Ölmühle dabei und ich bin zu den Mühlen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil andere Menschen halt diese Mühlen hatten, nicht mehr gebrauchen konnten und ich habe da einfach das Interesse dran gefunden, die alten Mühlen weiter zu betreiben, habe mir die dann woanders abgebaut, hier wieder aufgebaut, habe dann mir selber gelernt, Senf zu machen.
Bei der Weiterfahrt nach Süden erfrische ich mich an der stark natriumhaltigen Lindenquelle. Sie liegt nur wenige Meter vom Radweg entfernt und war bereits den Römern bekannt. Wenige Kilometer südlich von Birsborn möchte ich die Bertradaburg besuchen. Ich trete fest in die Pedale, um den Burghügel bei Mürlesbach zu erklimmen. Der Blick übers Kühltal ist reizend. Hier oben soll vor gut 1300 Jahren Bertrada, die Großmutter Karls des Großen, gelebt haben. Doch weder Museumsführer noch Burgherr sind da, um mir mehr über Bertrada zu berichten, sodass ich weiter radle. Im Süden wird das Kühltal enger und einsamer. Der Radweg führt zweimal sogar durch kleine Eisenbahntunnel, durch einen hohen Zaun vom Gleisbett getrennt. Schließlich beende ich nach einem heftigen Anstieg, schweißgebadet in Bitburg, meine Tagesetappe. Die Stadt liegt rund 150 Höhenmeter über dem Kühltal. Mitten im Ort, in der Trierer Straße, steht eine mächtige, fast sakral anmutende Halle im Gründerzeitstil. Restaurant in der Halle genannt. So Inhaber Lukas Notte.
Eine alte Mehrzweckhalle, die 1906 errichtet wurde, steht unter Denkmalschutz, die über die Jahre mehrere Funktionen hatte. Sie hat im Krieg gedient als Mehrzweckhalle, sie war Veranstaltungsraum. Und die letzte Nutzung war die Turnhalle des alten Bitburger Gymnasiums, woraufhin sie dann brach lag und Ende der 90er Jahre wieder komplett saniert wurde für gastronomische Zwecke.
Gemeinsam mit seinem Vater, der Schreiner ist, hat Lukas Notte vor ein paar Jahren ein schmuckes, holzvertäfeltes Lokal mit eindrucksvoll hohen Decken errichtet.
Die meisten Bitburger Gäste kennen das Gebäude. Die Generation meiner Eltern hat ja auch hier drin tatsächlich Sport betrieben. Viele Leute, die von der Ferne kommen, die sagen, sowas sieht man halt nicht oft.
Nichts ist hier zu spüren vom einstigen Turnhallen-Mief. Ich setze mich hin und bekomme Appetit. Den Kühltal-Radweg kenne ich nun etwa zur Hälfte. Das höchstgelegene Stück, im Quellgebiet der Kühl, auf gut 600 Metern, hebe ich mir für nächstes Jahr auf.
Der eine sattelt die Hühner, der andere sattelt sein Pferd, der dritte sattelt sein Motorrad, ich sattel um. In Halle an der Saale trete ich in die Pedale, hab ein Zehngang-Getriebe, weil ich die Berge so liebe. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Oben auf dem Gipfel, da ist die Aussicht gut. Da mache ich eine Pause und gönn mir eine Jause. Oben auf dem Gipfel, da ist die Aussicht gut. Da mache ich eine Pause und gönn mir eine Jause. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Die Stadt gehört den Autos, davon gibt es viel zu viel. Mit dem Rad, da komm ich schneller, viel schneller ans Ziel. Die Stadt gehört den Autos, davon gibt es viel zu viel. Mit dem Rad, da komm ich schneller, viel schneller ans Ziel. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren.
Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Wissen Sie, wie er das gesagt hat? Adam Opel, Gründer der Firma Opel. Danke, Gerd Michalik. Gleich geht's an die Saale.
Und auch kein Benzin. Und wenn ich richtig in Fahrt bin, dann höre ich Melodien. Ich zahle keine Steuern und auch kein Benzin. Wenn ich richtig in Fahrt bin, dann höre ich Melodien. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Durch grüne Wiesen, welch ein Fluidum. Hab Schwung in der Pedale und hör die Bienen summen. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Fürs Fahrrad brauch ich keine Nummer.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich möchte Ihnen gerne etwas von Adolf von Knigge zitieren. Er hat gesagt, zum Reisen gehört Geduld, Mut, Humor, Vergessen aller häuslichen Sorgen und dass man sich durch kleine, widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht entmutigen lasse. Adolf von Knicke. Andreas Stopp am Mikrofon, weiterhin die Reisenotizen im Sonntagsspaziergang aus Deutschland und der Welt. Alles ein bisschen vermischt mit dem Titel, ist aber egal. Liegt auch daran, dass wir gleich eine Leitung aufbauen an die Saale, wo mein Kollege Christoph Richter gerade mit einer vielköpfigen Schar von Wanderern des Weges geht. Wir werden Ihnen das gleich erklären. Welche Zeit ist schöner zu wandern als der Mai? Wie schön blüht uns der Mai in. Wandern Sie gern im Frühjahr durch das satte Grün von Wiesen und Wäldern, lieben Sie es, Amseln, Meise und Kuckuck zuzuhören, dann sind Sie bei uns genau richtig. So stand es in unserem Programmheft für Mai im Deutschlandradio Programmheft und das war eine Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, tatsächlich mit Wandern zu gehen, nicht über die Ohren, sondern wirklich mit Füßen und mit Beinen wandern zu gehen. Am 12. Mai war der erste Treffpunkt. Sie erinnern sich vielleicht, in Niedersachsen, das große Moor Gifhorn stand da auf dem Programm, danach dann am 19. Mai, also letzten Sonntag in Rheinland-Pfalz, waren die Gruppen unterwegs im Morgenbachtal bei Bingen. Und heute bildet es den Abschluss in Sachsen-Anhalt. Es wird gewandert im unteren Saaletal. Ich rufe an dieser Stelle schon mal meinen Kollegen Christoph Richter, ob er sein Mikrofon geschärft hat und uns hört. Herr Richter?
Ja, also ich höre Sie perfekt. Ich hoffe, ich komme auch gut rüber.
Ja, mit Sicherheit. Wir hören zwar noch keinen Kuckuck im Hintergrund, aber darüber können wir dann gleich mal sprechen. Ich muss nur erstens unseren Hörern sagen, Christoph Richter ist unser Deutschlandradio-Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt. Und als solcher heute da läuft da federführend mit, wie das genau funktioniert, sagen wir gleich. Nur, Test, sagen Sie erstmal nichts, Herr Richter. Dieses Lied hier, was wir Ihnen jetzt mal spielen und unseren Hörern, dauert so in etwa anderthalb Minute. Und danach frage ich Sie dann, ob Sie mitgesungen haben.
An der Saale, hell im Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind zerfallen und der Wind streicht durch die Halben, Wolken ziehen drüber hin. Zwar die Ritter sind verschwunden, nimmer klingen Speer und Schild, doch dem Wandersmann erscheinen in den altbemoosten Steinen oft Gestalten zart und mild. Droben winken schöne Augen, freundlich lacht manch roter Mund. Wanderer schaut wohl in die Ferne, schaut in holde Augensterne, Herz ist heiter und gesund. Und der Wanderer zieht von dannen, denn die Trennungsstunde ruft, und er singet Abschiedslieder, Liebe wohltönt ihm hernieder, Tücher wehen ihm der Luft.
Christoph D. Richter, mitgesungen?
Ja, wunderschön. Ich habe mitgesummt. Also ich möchte es hier keinem zumuten der Wanderergruppe, dass ich jetzt auch noch anfange zu singen. Also es ist ja ist ein wunderschönes Lied. Es ist allerdings eine Ode an die Saale, ein bisschen flussaufwärts, also an die Saaleburgen, so zwischen bei Jena in der Ecke da. Aber wir sind ja hier im Norden von Halle, also im unteren Saaletal. Und hier verengt sich aber nochmal das Saaletal. Also es gibt hier rot schimmernde Porphyrfelsen, eine hügelige Landschaft, Saaleauen, und man hört es vielleicht, oder ich hoffe es, ich halte es mal so ein bisschen rein, ob man auch die Vögel hört, denn hier ist die größte Population weltweit der Rotmilane auch vertreten. Mhm. Also ist eine wunderschöne Landschaft, also auch sehr idyllisch, also auch noch so, wie es früher der Dichter Franz Kugler auch besungen hat.
Ja, wir können das tatsächlich ein bisschen hören, und ich stelle gerade fest, in unserer heutigen Ausgabe des Sonntagsspaziergangs haben wir es sehr mit den Vögeln, gerade auf Helgoland, werden Sie vielleicht nicht mitbekommen haben, und nachher noch auf der Müritz wird es auch pfeifen und singen. Christoph, erklären Sie uns erstmal, warum sind Sie da? Wer wandert da mit Ihnen?
Das sind Hörer, die Lust haben, mit uns zusammen zu wandern. Und der Hintergrund ist ja, dass wir diese Denkfabrik haben, 70 Jahre Grundgesetz, und das in Zusammenhang setzen mit dem Klimawandel. Und jetzt gehen wir hier mit Experten vom Umweltforschungszentrum, also vom Helmholtz-Zentrum, sind wir jetzt hier unterwegs, und die erklären uns in einer detailgenaue und detailtreue, was hier der Klimawandel auslöst, ob er auch schon zu sehen ist. Und man hat beim Helmholtz-Zentrum Daten von den letzten 300 Jahren und kann ganz genau sehen, und kann ganz genau beobachten, was hier schon der Klimawandel verursacht hat oder ob er auch schon zu erkennen ist oder ob das nur eine Chimäre ist, wie ja so einige immer wieder sagen.
Ja, und wie sieht es aus? Sieht man da was?
Da sieht man sehr wohl was. Also es gibt hier Pflanzen, die schon immer da sind, aber es gibt die sogenannten invasiven Neophyten, heißt es. Also zum Beispiel die orientalische Zackenschote. Das ist eine rapsähnliche Pflanze, die gab es hier früher einfach nicht. Und die ist hierher gekommen, dadurch, dass es wärmer geworden ist. Und genauso ist es auch bei dem Bienenfresser, ein Vogel. Also der kommt aus der Uralgegend. Und die haben sich hier angesiedelt, weil es hier trocken ist. Man muss sagen, das gehört immer die Gegend zu den trockensten fast in ganz Deutschland, weil es im sogenannten Harzschatten liegt. Also das Wetter kommt vom Westen, wir sind ja hier östlich vom Harz, dann steigen die Wolken hoch, dann regnet sich das ab, und dann hat diese Gegend kaum Regen, kaum Feuchtigkeit. Aber wenn jetzt der Klimawandel noch zuschlägt, also muss man sehen, dass es letztes Jahr um die Hälfte nochmal zurückgegangen ist, der Regen, der hier niedergegangen ist, dann hat das natürlich extreme Auswirkungen auf die Natur.
Das ist natürlich gerade für diese Region, die gleichermaßen von Natur und von Kultur lebt. Ich halte nochmal fest, die orientalische Zackenschote, auf die wir
Schönes Wort,
zu achten
ne?
haben. Absolut, ja. Das eine ist das Klima. Dort, wenn Sie wandern, und die Probleme vielleicht dann auch aufgeführt und vor Augen geführt bekommen. Das andere ist die Kulturlandschaft. Und die hat, habe ich erfahren, die hat ja was mit dem englischen Königshaus zu tun.
Ja, jetzt, also alle Adelsexperten wären natürlich jetzt hellhörig, weil hier ist ja Wettin, also und die Burg Wettin und das ist die Wiege der Wettiner. Und von der stammt ja auch das Haus Windsor ab und damit auch die Queen, also Queen Elizabeth II. Und sie haben also ihre Wurzeln hier, aber zum Bedauern vieler, ich habe auch einige schon mal gesprochen in einer Art Vorexkursion, aber sie war leider eben noch nie hier. Und es ist, man kann sagen, sie verpasst etwas. Und die Region ist ja nicht nur wegen der Pflanzen und Tiere, wie Sie schon gesagt haben, spannend, sondern hier gibt es unter anderem, um Nummer eins rauszugreifen, eine der weltweit letzten erhaltenen Templerkapellen. Das ist ein Ritterorden gewesen, der damals die Pilger auf ihren Kreuzzügen beschützt hat. Und die wurde 1989 von einer Bürgerinitiative gerettet. Und es ist eine Kapelle im Stil der frühen Gotik. Aber auch hier ist es ein Eldorado für Biologen, für Menschen, die wirklich Spaß haben an der Natur und sehen möchten, was passiert. Denn in dieser Kapelle, in dem Gewölbe sind Pflanzen reingezeichnet. Und da kann man sehen, was dann hier früher gewachsen ist. Und hier sind dann eben ich habe mir aufgeschrieben nochmal genau, es ist eben Schwarzkümmel und Wein. Also hier kann man ganz genau auch den Klimawandel beobachten. Also was für Pflanzen es früher in dieser Gegend gab und welche Pflanzen es jetzt gibt. Also einen Wechsel gab es ja immer, aber an dieser rapidischen Schnelligkeit ist das schon was Neues.
Kommen Sie eigentlich auch an dem Mansfelder Land vorbei? Zeichnet sich ja aus durch den Kupferbergbau. Also Industriegeschichte wäre das. Ist das auch am Weg?
Ja, das sehen wir. Wir sehen quasi in der Ferne immer die Halden, diese kleinen Pyramiden, die Abraumhalden des früheren Kupferbergbaus. Also hier kann man sozusagen alles sehen. Und was ganz wichtig aber auch ist, dass es ja immer heißt, man könne nichts gegen den Klimawandel tun. Und da sagt dann Herr Klotz vom Helmholtz-Zentrum, das ist ja Quatsch, wenn man braucht, ja, muss man 30 Jahre zurückschauen. Also vor 30 Jahren sah die Saale wirklich anders aus. Das war eine braune, schwarze Brühe, es hat gestunken. Und dann hat man etwas verändert. Man hat quasi die ganze Industrie abgeschaltet, die belastende Industrie, den Smog, den gibt es nicht mehr. Und heutzutage, und jetzt können wir wieder an den Anfang anknüpfen, haben wir wieder sozusagen eine Saale, die so plätschert, wie es damals Franz Kugler auch gedichtet hat.
Herr Richter, wie läuft das da jetzt im Weiteren noch ab mit Ihrer Wandergruppe? Dann liefern Sie die dann irgendwo an einem Wahllokal dann ab? Oder gehen Sie lieber einen Kaffee
gerne
trinken?
Wir gehen, glaube ich, eher einen Kaffee trinken, weil unsere Hörer waren schon alle wählen, wie sie uns erzählt haben. Und es ist auch schon erstaunlich, was für Fragen sie haben. Es ist wirklich ein wahnsinnig interessiertes Publikum. Also, wir gehen danach noch einen Kaffee trinken, essen noch ein kleines Stückchen Kuchen. Also, das geht jetzt hier noch bis 5 Uhr.
Da müssen wir mal gucken, denn das hat ja großen Anklang gefunden, dieser Dreisprung mit diesem Wandern im Deutschlandfunk, ob wir das dann irgendwann nochmal wiederholen, damit auch in anderen Regionen.
Das sollten wir tun.
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer.
Das sollten wir tun, weil die Hörer sind wahnsinnig begeistert. Die würden am liebsten noch viel mehr touren hier.
Ja, aber mich ärgert es, weil die hören jetzt gleichzeitig nicht den Sonntagsspaziergang.
Das ist ein Drama, ja.
Aber man kann
da
ja nachhören.
Muss man sich dann entscheiden.
Genau, bei der Gelegenheit unter deutschlandfunk.de kann man es ja dann auch am Nachmittag oder am Abend dann nachhören. Und da gibt es ja auch die Manuskripte drin. Christoph Richter, vielen Dank. Landeskorrespondent Sachsen-Anhalt des Deutschlandradios. Viel Spaß. Wie ist das Wetter ganz schnell noch?
Hier ist es sonnig, 20 Grad, die Vögel zwitschern, die Schmetterlinge fliegen, es ist wunderschön.
Wie schön blüht uns der Mai, auch im kühlen Grunde, das hören wir jetzt gerade. Fröhlichen Spaziergang weiterhin. Tschüss. So Christoph Richter mit seiner Gruppe, da 40 bis 50 Leute, die wandern weiter durch das untere Saaletal. Wir machen jetzt etwas, was wir nur im Radio machen können, nämlich aus Sachsen-Anhalt nach Thailand zu reisen. Und auch das können wir nur im Radio machen. Die Musik, die Sie jetzt gleich hören, die passt dann noch nicht zu Thailand. Aber Sie sind es ja gewöhnt in unserer Reisenotizensendung, dass wir Ihnen sehr gerne auch Musik aus aller Herren Länder vorstellen. Und dieses hier, das werden Sie erkennen, das ist aus Portugal.
Dizes contigo tudo bem, que posso até cantar para cem, desde que o Shiloh me proteja, as costas nuas ninguém veja, canto bem melhor em casa. Dizes com ciúme em brasa, trago nas saias compridas, pernas com salto escondidas. Falta-me o ar. Ao saber o teu regresso, que nunca se acaba o mar e o peixe, meu Deus, quanto peço. Ninguém duvide do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Achas que o fado é a raiz do mar? Pior que o fado, nem o carnaval. É de mau tom imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem, finjo que uso e finjo bem, dou a razão a quem a tem. Juro por tudo mais que seja cantar sim, mas na igreja. E se a vizinha solta a língua, me prometes fome e míngua. Sou um pranto desolado e lá ficas do meu lado. És bom homem, és o homem mais amado. Não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Mas o que eu gosto é de uma boa desgarrada. Levo a mão à cintura e canto sem medo de nada. Sem o fado tudo me sai mal. Pior, nem o Brasil sem carnaval. É de mau tom imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem. És bom homem, és o homem mais amado. Não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Ninguém duvide do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Ninguém duvide do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho.
Maria Emilia heißt diese junge portugiesische Fado-Sängerin. Viele Menschen, die in Thailand Urlaub machen, die tun das auf den zahlreichen Inseln im Golf von Thailand oder der Andamanensee. Geht's dann ins Landesinnere, dann meist eben nach Chiang Mai oder Chiang Rai in den Norden. Aber es gibt noch diverse weitere spannende Orte im südostasiatischen Land, zum Beispiel Pak Chong, nordöstlich von Bangkok. Dort findet sich etwa der Nationalpark Khao Yai oder man besucht eine kleine ökologische Permakulturplantage, geführt von einer Thailänderin und einem Holländer. Da gehen wir jetzt hin. Dort kann man ein paar Work-and-Travel-Tage verbringen, Unterkunft und Essen. Sie kennen das System für Mitarbeit beim Ernten, beim Jäten oder Pflanzen. Anja Buchmann war vor kurzem dort.
Die Plantage Villa Neuna liegt etwas außerhalb der 40.000 Einwohnerstadt Pak Chong, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Pak Chong ist noch nicht so sehr vom Tourismus überlaufen. Einige Besucher verweilen hier, um den nahegelegenen Khao Yai Nationalpark zu besuchen. Ansonsten sind die Thais meist unter sich. Vom Stadtkern Pak Chong aus sind es mit dem in Thailand sehr beliebten Motorroller etwa 20 Minuten leicht aufwärts zur Villa Neuna. Dem Ort, wo sich die gebürtige Thailänderin Narumon, Spitzname Boy, und ihr holländischer Ehemann Simon niedergelassen haben. Zumindest für derzeit etwa 6 Monate im Jahr. Im europäischen Sommer leben die ausgebildete Altenpflegerin und Pflegedienstleiterin und ihr Mann, der ehemalige Schiffskoch, aktuell als Caterer tätig, in Köln.
Mein Name ist Narumon Pokphun. Ich bin in Thailand geboren,
und bin dann nach Deutschland, als ich 14 war. Und das Leben zwischen den beiden Kulturen macht mir richtig viel Freude.
Und der Rufname Boy, der Plantagenbesitzerin, passt hervorragend zu ihrer Tätigkeit.
Alle Thais haben einen Spitzname, Nickname. Und zwar, das würde bei der Geburt von den Eltern gegeben. Das steht nirgendwo in der Urkunde. Boi bedeutet ja Dünger und wir haben jetzt eine Plantage. Es passt jetzt wunderbar, also es kann ja eigentlich nur Pflanzen gedeihen mit mir.
Ich heiße Simon Stobs. Ich bin geboren in Holland und ich lebe so 35 Jahre in Deutschland, in Köln. Mein Wahl war Brasilien und wenn ich dann in Thailand gekommen bin, habe ich mich echt so gut gefühlt hier. Weniger Kriminalität als in Südamerika und die Leute haben immer gelacht. Und nach 2-3 Jahren lachen die immer noch.
Es war wirklich eine sehr abgelegene Plantage. Es gab keine Straße dahin, es ist nicht erschlossen, also Strom und Wasser können wir vergessen. Dann haben wir uns aber hier auf dem Platz gestanden und wir waren beiden so verliebt auf diese Plantage. Und dann haben wir gedacht, ja, das machen wir. Unsere erste Nacht hier auf der Plantage haben wir in der Hängematte geschlafen, unter den Mangobäumen und Lagerfeuer gemacht. Und eine Flasche Wein. Und nach dieser Nacht haben wir gedacht, ja, das ist der Platz.
Vor 10 Jahren haben sich Boy und Simon auf der Villa Neuna niedergelassen. Der Name bezieht sich übrigens auf die Frucht Neuna, auf Deutsch etwa Zimtapfel oder Süßapfel, die Jahre zuvor auf der Plantage ausschließlich angebaut wurde. Das multinationale Ehepaar bewohnt ein offen angelegtes Holzhaus mit bodentiefen Fenstern im oben gelegenen Schlafbereich, mit diversen Terrassen und Sitzmöglichkeiten im großen Garten und einer extra gelegenen überdachten, aber offenen Küche mit Blick über einen Teil ihrer insgesamt 3 Hektar Land. Die Plantage bietet zahlreiche bekannte und weniger bekannte Obst-, Gemüse- und Kräuterpflanzen, großenteils für den Eigenbedarf. Manche Sachen versuchen Boy und Simon in Thailand zu verkaufen oder insbesondere getrocknete Pflanzen und Pulver nach Deutschland zu exportieren.
Der größte Teil ist momentan Limetten, Banane, Guave, Mango, Kaffir,
Rambutan,
Jackfruit, Papaya, sehr viel verschiedene Sorte, auch um als Salat zu machen und auch um als süße Obst zu essen. Kaffeepflänzchen haben wir hier stehen.
Und Graviola.
Das ist noch auf ein anderes Stück Grund. Da haben wir dann unsere Graviola-Baume mit Bananen und Moringa stehen.
Moringa oleifera ist der Name für den ursprünglich aus Nordindien stammenden Meerrettichbaum. Moringa-Bäume gelten als sehr nährstoffreiche Gewächse und sind heute auch in Asien, Afrika und Lateinamerika weit verbreitet. Sowohl die frischen als auch die getrockneten Blätter werden in Entwicklungsländern in vielen Variationen verspeist und auch zur Bekämpfung der Unterernährung genutzt. In den Industrienationen gibt es Moringa seit einigen Jahren als Nahrungsergänzungsmittel.
Wir gebrauchen nur die Blätter und die Samen. Die Samen kann man Öl von machen und du kannst auch die Samen trocknen und dann auch pulverisieren und auch in Kapseln tun.
Der Exportversuch nach Deutschland, wo das Moringa-Pulver immer beliebter wird, scheiterte aber beim ersten Mal am Zoll, der das Paket mit dem weißen Pulver nicht einordnen konnte.
Leider ist das wieder zurückgekommen. Die konnten das nicht definieren, was das war. Und habe die ganze Paket wieder nach Deutschland zugeschickt.
Der Zoll hat es direkt wieder
zurückgeschickt. Und ich nehme das schon 6 Jahre und guck. Nicht das sterbende Swan, mal ein aufgehendes Swan.
Die Villa Neuna ist nicht nur eine Öko-Plantage, die ausschließlich natürliche Düngemittel verwendet, sondern sie wurde zudem nach dem Prinzip der sogenannten Permakultur angelegt.
Das Konzept der Permakultur wurde ursprünglich vom Australier Bill Mullison entwickelt, der dafür den alternativen Nobelpreis erhielt. Permakultur ist die Kurzform für Permanent Agriculture, also dauerhafte Landwirtschaft. Der Mensch muss die Natur genau beobachten und kennenlernen, um sie effektiv nutzen zu können. Dabei soll möglichst wenig Abfall produziert und die Ressourcen effektiv genutzt werden, sodass Permakulturprojekte letztlich das Leben erleichtern.
Eine Variante der Permakultur vertritt auch der Bergbauer und selbstbetitelte Agrarrebell Sepp Holzer aus den österreichischen Alpen. Und die Permakultur hat letztlich auch Pak Chong erreicht.
Ein Freund von uns, er hat damals bei Sepp Holzer eine Permakulturausbildung gemacht. Und wir waren total begeistert von seinem Konzept, dass die Natur und die Tiere als Mitarbeiter und die Natur nutzt, so wenig wie möglich zu tun und die Natur zu belasten. Die Permakultur ist ja ein geschütztes Gebiet. Also einmal um die Plantage herum die Pflanzen einzusetzen. Also man sagt, am besten 3 Reihen Pflanzen zu setzen, etwas größere Bäume, einen Busch pflanzen und noch einen kleinen pflanzen, so dass man einmal die Windkehrung gesichert haben, zweitens die Pestizide von der Nachbarschaft schützen können. Und dann muss man die Lage der Grundstück gucken. Ist das eine Hanglage? Ist das ein Flachland? Wenn das eine Hanganlage ist, dann sollte man eine Terrasse bauen und so gestalten, dass das Wasser nicht so schnell in eine Richtung fließt.
Und es geht um die verschiedenen Bedürfnisse der Pflanzen. So stehen etwa Pflanzen mit flacheren Wurzeln zwischen anderen mit tieferen Wurzeln und profitieren vom Kondenswasser, das von den großen auf die kleinen Blätter tropft. Oder es geht um Sonnenschutz, den zum Beispiel kleinere Kaffeepflänzchen auf der Plantage zwischen größeren Bäumen genießen.
Wir haben die Bananen dazwischen gesetzt, dass die jungen Bäumchen noch ein bisschen was Schatten haben, dass die nicht voll in der Sonne stehen und die Bananen sind auch nicht so langlebig.
Was die ökologische Landwirtschaft angeht, so sind die meisten Nachbarn von Boy und Simon zwar inzwischen etwas aufgeschlossener, aber immer noch skeptisch, ob das auch für sie ein Modell sein könnte, jenseits ihrer bisherigen, häufig aus Mais bestehenden Monokultur, die natürlich auch mit Pestiziden bearbeitet wird.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage der Preis. Was bekommen wir für ein Kilo Blätter? Und was bekommen die für ein Kilo Mais? Der Preis muss stimmen.
Ob eine Kooperation zunächst in kleinem Umfang möglich wäre? Boy und Simon überlegen das durchaus. Bisher arbeiten sie großenteils für den Eigenbedarf, für kleine Exporte nach Deutschland. Und sie bieten ihre Plantage als Ort für Work and Travel an. Dazu haben sie letzten Frühling zusätzlich 2 neue Holzhäuser fertiggestellt, in denen die Urlaubsarbeitenden wohnen können. Der Verkauf etwa von Papayas für den beliebten Papayasalat nach Bangkok wäre eine zusätzliche Idee, für die allerdings eine Kooperation mit den Nachbarbauern notwendig wäre, um regelmäßig einen Pickup voll Ware etwa nach Bangkok zu schicken.
Aber da sind die Nachbarn auch noch so ein bisschen skeptisch von, ja, kommt die mit Geld zurück oder kommt die nicht mit Geld zurück? Und das haben wir schon mal probiert und der Typ ist dann durchgedreht in Bangkok, hat Party gemacht und ist ohne Geld zurückgekommen.
Also heißt es zunächst weiter überlegen in puncto Export, mit den Nachbarbauern reden und einfach die tägliche Plantagenarbeit verrichten, woran natürlich die gelegentlichen Work-and-Travel-Gäste auch teilnehmen können. Gemeinsam werden etwa Moringa-Blätter, Drachenfrüchte oder Mangos geerntet, Bambusrohr geschlagen, das Bewässerungssystem geflickt oder eine sehr beliebte Aktion, Bananenfrüchte mit der Machete abgeschlagen.
Also die Banane, Blüte, wenn die Banane ausgewachsen, wie es hier ist, und keine Banane mehr drankommt, muss man die Blüte abmachen, weil sonst werden die Bananen nicht gesund. Die werden klein bleiben.
Ach, weil die ganze Energie dann da reingeht?
Genau, in der Blüte reingeht. Und dann werden die Bananen nicht groß. Ja, oberhalb der Blüte geht das? Ja. Pass auf, ne? 1, 2, Sack. Ja!
30年前找不着，今天找着了。今天找着小姑娘，不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。30年前。
天找不着，今天找着了，今天找着小姑娘，不是我的哟，可惜了可惜了，不是我的哟，可惜了可惜了，不是我的哟。三十年前找不着，今天找着了，今天找着小阿妹，不是我的哟，可惜了可惜了，不是我的哟，可惜了可惜了，不是我的哟。
Meine Kollegin Anja Buchmann hat die Villa Neuna besucht, geschrieben N-O-I-N-A, Villa Neuna, besucht. Diese Folkband, die wir hier gehört haben, stammt aus der chinesischen Provinz Yunnan. Das ist unweit der Nordgrenze Thailands. Und in einem Sprichwort heißt es dort, in jedem Körnchen Reis steckt ein Tropfen Schweiß. Wir gehen jetzt gleich in eine deutsche Region, die Heimat ist von nicht weniger als 214 Vogelarten. Vergangenen Freitag war der Tag der Parke, ein europaweiter Aktionstag der Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke. Dieser Tag geht auf den 24. Mai 1909 zurück, als in Schweden 9 Nationalparke ausgewiesen wurden, erstmals in Europa. Im Vergleich dazu ist der Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern ein junger. 1990 gegründet ist er der größte Nationalpark auf dem deutschen Festland. Ein Teil gehört sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe Alte Buchenwälder. Ausgedehnte Wälder, Moore, viele, viele Seen, kleine, größere, das ganze Ostufer der Müritz, Deutschlands größten Binnensee. Fischadler, Seeadler, Kraniche, Singschwäne, Wanderfalken, Biber, Otter, Hirsche. Das alles und noch viel mehr bietet dieser Müritz-Nationalpark. Eva Firzlaff nimmt uns mit.
Wer den größten deutschen Binnensee Müritzsee nennt, der outet sich als Fremder. Einheimische sagen die Müritz. Das stammt ab vom slawischen Morsche und heißt kleines Meer. Am Ostufer hat wegen der vielen Moore und des kargen Bodens über die Jahrhunderte kaum einer gesiedelt. Und zu DDR-Zeiten war hier Staatsjagdgebiet und Truppenübungsplatz. Erst seit 1990 sind die ausgedehnten Wälder wieder offen für Wanderer und Radfahrer. Damals wurden das ganze östliche Müritzufer bis fast Neustrelitz und der Buchenwald östlich von Neustrelitz zum Nationalpark. Wenige Kilometer östlich von Neustrelitz an der Bundesstraße B198. Vom Wanderparkplatz Zino führt ein 4 Kilometer langer Waldweg zum Dreihäuserflecken Serran. Das Forsthaus beherbergt eine Nationalpark-Infostelle. Eines der beiden früheren Waldbauernhäuser aus rotem Backstein hat der Fotograf Roman Fitt für sich renoviert. Er stammt aus Siegen und lebt nun im Weltnaturerbe Alte Buchenwälder. Nebenan lockt ein Schild den Wanderer in den ehemaligen Stall. Naturfotoausstellung, Eintritt frei. Jedes halbe Jahr hängen 29 neue Fotos an den rohen Wänden. 29, mehr Platz ist nicht. Porträts von Schmetterlingen, Käfern, Vögeln, ein startender Graureiher, winzige Kranichküken, ein Schwarm Kraniche am Himmel. Nicht einfach nur Abbildungen von Tieren, sondern Kunstwerke aus Silhouetten, Bewegung, Farben und Licht. Intime Situationen, wie die Kormoraneltern, die ihr Junges füttern, genauso wie mystisch wirkende Bäume im Dunst.
Das sind alles Fotos, die, ich sag mal, wenn ich einen Radius hier um Seran ziehen würde, alle im Umkreis von maximal 5 Kilometern gemacht sind. Vom Seeadler, Schwarzstorch, Flussseeschwalbe, Sandhegenpfeifer, alles hier. Das ist für jeden, der irgendwo fotografiert, ein kleines Eldorado. Weil es im Grunde genommen wie ein Tierpark ist ohne Zaun. Diese Kernzone ist ja auch seit 2011 Weltnaturerbe. Und dieses Waldgebiet hier hat den gleichen Stellenwert wie eine Serengeti, wie ein Yosemite-Park. Man glaubt es kaum, weil man sich ja hier durch die Landschaft schon wesentlich vertrauter vorkommt, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in der Serengeti ist. Aber es hat den gleichen Stellenwert und den gleichen Schutzstatus.
Einst haben die DDR-Oberen hier gejagt, doch das ist 30 Jahre her. Den alten Buchenwald übrigens verdanken wir der Jagdlust eines Großherzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz, der vor fast 200 Jahren rund um Seran das Fällen der Bäume verboten hat.
Der irgendwann mal gesagt hat, ich habe festgestellt, dass dort, wo der Wald so belassen wird, nichts rausgeschlagen wird, dass ich dort das beste und schönste Wild habe. Das war nichts mit einem Naturschutzgedanken, sondern ganz einfach nur, weil er gern das stärkste und gesündeste Wild haben wollte.
An Weltnaturerbe dachte der Großherzog erst recht nicht. Er hat übrigens schon 1850 den alten Buchenbestand Heilige Hallen bei Lüttenhagen unter Naturschutz gestellt. Die Heiligen Hallen sind das allererste Buchenwaldschutzgebiet in Deutschland. Die letzten Buchen-Urwälder Europas wachsen in den Bergen der Karpaten. Seit dem Ende der Eiszeit entwickelt sich der Wald dort ungestört. Doch mitten in Europa ist so ein sich selbst überlassener Buchenwald heutzutage selten. Kein aufgeräumter Wirtschaftswald mit abgezirkelten Wegen. Abgebrochene große Äste und umgefallene alte Bäume bleiben liegen. Junge Bäumchen kriegen Platz und Licht zum Wachsen. Das vermodernde Holz gibt ihnen Nährstoffe und beherbergt unzähliges Kleingetier. Und zwischen den Buchen finden sich uralte, knorrige Eichen. Nein, nicht der ganze Nationalpark ist alter Buchenwald. Es gibt auch Kiefernforste, die jedoch ebenfalls nicht mehr genutzt werden. Auch hier bleiben Bäume, die umfallen, liegen. Und es gibt den alten Truppenübungsplatz. Vor 30 Jahren sah der aus wie Steppe und Wüste. Schnell haben sich Bäume angesiedelt, die nun schon über 10 Meter hoch sind. Die Müritzregion ist nicht nur wichtiger Kranich-Rastplatz in deren Frühjahrs- und Herbstzug. Immer mehr Kraniche verbringen den Sommer hier und brüten. Der Fotograf Roman Fitt kennt einen guten Beobachtungsplatz, einen Ausguck am Rand des Seraner Bruchs, einer weiten, feuchten Wiesenlandschaft.
Hier unten in dem ganzen Gebiet, in dem Buch, nisten ungefähr 3 bis 4 Kranichpaare. Es sind aber im Frühjahr locker 20, 30 hier unten, die erstmal versuchen, das Revier vom letzten Jahr auch wiederzubekommen. Und die zanken sich dann sehr oft. Dass viele Gefechte von denen auch in der Luft stattfinden, nicht nur am Boden. Die zanken sich also auch dann schon mal im Boden, verfolgen sich dann in der Luft. Und das Schöne ist, dass man von diesem Standpunkt aus, der ja schön erhöht ist, dann kann man im Flug auf Augenhöhe die Kraniche fotografieren.
Und sie führen den sprichwörtlichen Kranichtanz auf. Sie hüpfen paarweise, schlagen mit den Flügeln, verneigen sich voreinander, umkreisen sich gegenseitig. Im Frühsommer sieht man dann vom Hochstand aus mit dem Fernglas die Kranichfamilien mit ihren Jungen. Der Müritz-Nationalpark ist ein Vogelparadies. Hier brüten so viele See- und Fischadler, dass die Region zusammen mit Brandenburg ganz vorne liegt in Mitteleuropa. Während der Seeadler Fische, Vögel, kleine Säugetiere frisst und auch aß, nimmt der Fischadler nur frischen Fisch, erzählt der Ranger Rüdiger Sitte.
Der geht regelrecht auch ins Wasser rein, also taucht richtig ab und schraubt sich dann wieder hoch, schüttelt sich dann kurz aus und lässt seine Beute auch nicht mehr los. Es soll vorgekommen sein, dass sich der Fischadler in seiner Beute verschätzt hat, ihm zum Verhängnis wurde und er dann ertrunken ist, wenn er nicht mehr hochkommt. Deswegen, hier vorne haben wir Flachwasser, nutzt er auch gerne das Flachwasser. Wenn ihm wirklich mal zu schwer wird, dann schlägt er den Fisch unten auf den Grund wieder auf und er kommt wieder los.
Denn wenn er seine Krallen in einen Fisch schlägt, dann verkrampfen die, damit er nicht seine Beute im Flug verliert.
Rüdiger Sitte zeigt seine präparierte Fischadlerkralle. Meine Hand ist auch nicht größer.
Er braucht dann natürlich, um auch seine Beute festzuhalten, ziemlich Zehenlänge dabei. Ne? Das ist ja auch ein Stück Werkzeug. Ne? Solche Horste, die er baut, das Material muss er ja auch alles in den Bäumen reinschaffen. Bis zu 2 Meter Länge habe ich schon gesehen, dass er dann das Material wegschleppt. Ne?
Henrik Fulda vom Nationalparkamt zeigt einen großen Horst, den Fischadler auf einem Freileitungsmast gebaut haben.
Wir helfen manchmal mit einer kleinen Nisthilfe, aber an sich nehmen die Fischadler gerne diese Masten. Wenn es die nicht gäbe, würden die sich ja einzelne, etwas höher stehende Bäume aussuchen. Gerade bei den Kiefernforsten, da gibt es die nicht, weil die sind alle ungefähr gleich alt. Insofern nimmt er als Ersatzquartier gerne mal so einen Mast an. Das ist natürlich in dem Fall, wo wir die Live-Übertragung haben in die Nationalparkinformationen in Federow, auch ganz praktisch, weil auf dem Mast kann man auch die Kamera gut installieren.
Für das Fischadlerkino. Im Nationalparkhaus Federow kann man live beobachten, wie im Mai die Jungen schlüpfen. Das Weibchen bewacht die plüschigen Vogelkinder, der Vater holt Futter ran. Vorher, ab Mitte März ist geöffnet, zeigt Hans-Jürgen Jessel Aufzeichnungen aus der vorigen Saison. Aufgeregt fiepen die Kleinen.
Das Männchen mit dem Ring hat den Fisch gebracht, das Weibchen übernimmt den Fisch und füttert die Jungvögel gleich von der ersten Stunde an mit frischem Fisch. Das ist ein Blei, da sehen Sie noch die Eischale von dem dritten. Das ist der Kleine, der kann noch gar nicht den Kopf heben. Das ist also Mitte Mai, wie sie gerade geschlüpft waren.
Morgens an einem der vielen Seen. Über 100 große gibt es im Müritz-Nationalpark, dazu noch viele Tümpel, Teiche und ausgedehnte Moore.
Es gibt im Prinzip hier nur in der Nähe von Warn einen ufernahen Weg und dann wieder südlich bei Böck. Zwischendurch kommt man nicht an das Ostufer ran, weil das total versumpft ist. Da kann man gar nicht langlaufen.
Etliche kleine Seen verlanden. Die Moore dazwischen kann man auf Holzstegen erwandern. Ende November fliegen die meisten Kraniche ab nach Süden. Doch richtig ruhig wird es nicht.
Im November und im Dezember kann man hier die Singschwäne beobachten. Und die haben ja auch so einen besonderen Singsang. Die rasten dann eben auch hier und das ist ein ganz, ganz tolles Naturerlebnis. Vor der Schnakenburg, vor diesem Beobachtungsstand, befinden die sich und machen dann auch ihren Gesang. Kleiner als der Höckerschwan, der übliche Schwan ist ja der Höckerschwan. Und mit so einem gelben Schnabelansatz relativ deutlich zu erkennen.
Die Höckerschwäne, die wir vom Ententeich kennen, die sagen nichts, zischen höchstens mal wütend. Am späten Nachmittag sind die Singschwäne zu hören, wenn sie zu ihren Schlafplätzen kommen. Und weiter in der Nacht. Unseren Vorfahren galt der Schwan als Tier der Reinheit und des Lichts. Aber warum die Rufe als Grabgesang gedeutet wurden, wer weiß. Dabei ist es ihre Sprache. Schwäne begrüßen sich, Schwäne streiten sich. So hat hier jede Jahreszeit ihren Reiz. Das satte, dunkle Grün des Sommers unter den dichten Baumkronen, das Gold des Herbstes, die Lichtspiele in langen Schatten oder der aufregende Aufbruch im Frühjahr. Nur ein paar Schritte neben der Zivilisation und doch weit weg.
Meine Kollegin Eva Firzlaff berichtete für uns. Die nächste Ausgabe der Reisenotizen gibt es bereits am Donnerstag, Feiertag, Christi Himmelfahrt, schon ab 11.05 Uhr. Ich melde mich dann aus München und komme so meinen Gesprächsgästen ein wenig entgegen. Es geht dann unter anderem um den Deutschen Alpenverein, der in diesen Tagen seinen 150. Geburtstag feiert. Darüber reden wir also am kommenden Donnerstag im Feiertagsspaziergang. Zum Jubiläum gibt es sogar einen eigenen Song. Oben sein heißt er, den hören Sie jetzt. Und wie gesagt, wir treffen uns dann am Donnerstag. Und bis dahin grüßt Andreas Stopp.
Unten sind alle noch ganz unbeschwert, weiter oben hat sich das umgekehrt. Der Rucksack, der ist Zentner schwer, vorhin noch fühlt er sich an wie leer. Fühl mich unbedeutend und so klein, aber muss ich dazu wirklich auf nem Gipfel grad sein? Blutblasen an den Füßen werden auch morgen den Tag versüßen. Warum tun wir uns das an? Und das seit 150 Jahren. Tut mir leid, ich frage mich, was feiern wir hier eigentlich? Im Nebel stehen beim Gipfelversuch, später 50 Arten Fußschweißgeruch. Am Abgrund entlang mit Angst, Schweißflecken zur Belohnung, kratzige Nachtlagerdecken, Muskelkrampf, Trockenraum. Das Lager bebte, keine Ahnung warum, doch der Schnarcher überlebte. Warum tun wir uns das an? Und das seit 150 Jahren. Tut mir leid, ich frage mich, was feiern wir hier eigentlich? Das Wahnsinnsglück des Obenseins. Mach ich endlich das WLAN an, stell das Gipfel-Selfie auf Instagram und ich wirke im Netz auch gar nicht so abgehetzt. Vom Leiden ist nichts mehr zu sehen, es wird vergessen sein, wenn wir demnächst wieder unten stehen. Warum tun wir uns das an? Und das seit 150 Jahren. Tut mir leid, ich frage mich, was feiern wir hier eigentlich? Das Wahnsinnsglück des Obenseins. 150 Jahre Alpenverein. Gratulation und alles Gute. In den Bergen sein macht Glück. Das Beste daran ist, dass man das zwar spüren, aber niemals so richtig erklären kann.